Gewerkschaften und Betriebsräte sind im Normalfall natürliche Verbündete und ihre Errungenschaften, also die der Gewerkschaften für die abhängig Beschäftigten, sind unschätzbar wertvoll. Und doch erlebe ich in meiner betriebsrätlichen Beratungspraxis und bei Besuchen in Betrieben, dass die Akzeptanz der Gewerkschaften, dass das bröckelt. Das ist zu sehen an der schlechten Mitgliederentwicklung von vielen Gewerkschaften. Das ist auch zu sehen am mangelnder Präsenz, etwa bei Betriebsversammlungen von Gewerkschaften. Es ist auch wahrzunehmen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. Natürlich gibt es auch viele Betriebe, in denen Gewerkschaften sehr stark auftreten und auch sehr gut verankert und vernetzt sind. Das nehme ich beispielsweise wahr im Bereich der IG Metall oder auch der IG BCE. Aber den Trend, der ist doch insgesamt so, dass Gewerkschaften weniger wahrgenommen werden und dass da die Akzeptanz bröckelt. Im letzten Jahr hat es rund um den Bundeskongress der einstmals größten Gewerkschaft der Welt, Verdi, hat es ein mittleres Beben gegeben, weil der ehemalige Leiter der Bundesfachgruppe Einzelhandel, Orhan Akman, gegen das Establishment als Kandidat für einen Vorstandsposten angetreten ist und nicht nur das, er es gewagt hat, sondern er hat auch noch ein mehr als achtbares, akzeptables Ergebnis erzielt. Zuvor hat eben jener Kollege sich in mehreren Kündigungsschutzprozessen mit Verdi auseinandersetzen müssen. Das ist öffentlich wahrgenommen worden. Und im Rahmen seiner Kandidatur vom Verdi-Bundesvorstand hat er darüber hinaus eine grundlegende Kurskorrektur bei Verdi eingefordert. Wer also ist dieser Mann und was hat er zur nötigen Neuausrichtung der Gewerkschaften zu sagen? Heute ist er mein Interviewgast. Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen hier bei 360 Grad Betriebsrat und natürlich auch ein sehr herzliches Willkommen an dich, lieber Orhan. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, lieber Marco. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute mich auf dieser Plattform mit dir auszutauschen und auch ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich bin sehr neugierig auf das Gespräch und freue mich auch darauf, denn das wird bestimmt sehr, sehr interessant, denn du bist innerhalb von Verdi ja eine viel diskutierte Person. Also als ehemaliger Leiter der Bundesfachgruppe Einzelhandel warst du ja in herausgehobener Position tätig, Tarifverhandlungen und vieles mehr, nach innen und nach außen für Verdi. Und heute bist du das alles nicht mehr und wir haben uns darauf verständigt, vielleicht so viel erstmal vorab, dass du dieses Gespräch mit mir hier nicht als in irgendeiner Funktion führst, sondern als Verdi-Mitglied führst, als ehemaliger Kandidat für den Verdi-Bundesvorstand und eben nicht in irgendeiner offiziellen Funktion. Du sprichst also für dich und nicht für die Organisation. Öffentliche Aufmerksamkeit hast du erfahren, als Verdi dich gleich mit mehreren Kündigungen überzogen hat. Ehrlich gesagt war das auch der erste Mal, wo ich da richtig drauf aufmerksam geworden bin. Darunter sogar Verdachtskündigungen, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten bei einer Gewerkschaft. Und das ging dann vor die Gerichte und das ist ja auch in der Presse aufgegriffen worden. Erzähl doch vielleicht einmal, lieber Orhan, was ist da eigentlich genau passiert und wie sind die Verfahren gelaufen?
Naja, also zunächst ist anzumerken, ich bin seit 1996 Mitglied der DGB-Gewerkschaft, zunächst bei der NGG und dann bei Verdi und arbeite seit Ende 2002 bei der Gewerkschaft Verdi und dort durchgehend eigentlich für den Fachbereich Handel mit dem Schwerpunkt Einzel- und Versandhandel. Ich hatte 21 Jahre lang in der Organisation keinen einzigen Eintrag in meiner Personalakte, keine Rüge. Im Gegenteil, hatte immer wieder sehr hohes Lob und Anerkennung erfahren, dass in meiner bezirklichen Arbeit in München über 12 Jahre lang danach etwa 3 Jahre lang in Lateinamerika, wo ich für Union Network International unterwegs war, also in Peru und Kolumbien, dann in der Bundesverwaltung. Also ich habe die Organisation in verschiedensten Ebenen erfahren. Ich durfte dort arbeiten und habe auch immer wieder sozusagen gerade bei Erschließung von sogenannten weißen Flächen und Gründung von Betriebsräten unheimlich viel Erfahrung gehabt. Das Ganze änderte sich, als ich die Kritik, die ich schon seit längerem an der Organisation habe, also bereits 2017, als ich in der Bundesverwaltung angefangen habe, habe ich in den Gremien die Entwicklung in der Tariflandschaft im Handel massiv kritisiert, habe Vorschläge entwickelt. Das wurde nicht erhört. Im Gegenteil, dort wurden kritische Meinungen nach außen verdrängt. Und als ich dann im April 2022 gesagt habe, ich kandidiere für den Bundesvorstand Ab dem Zeitpunkt wurde ich überhäuft mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen, also mit Ermahnungen, mit Abmahnungen, mit Kündigung, mit Versetzung, mit Entzug der Tarifvollmachten. Ich habe bis kurzem vor meiner Kündigung habe ich in 10 großen Konzernen war ich der Verhandlungsführer. Ich habe die gesamte Strategie bei Amazon für die Organisation der letzten Jahre entwickelt. Ich wurde ohne mündliche Anhörung von meiner Funktion als Bundesfachgruppenleiter abberufen. Meine Tarifvollmachten wurden entzogen, ohne dass man überhaupt eine Tarifkommission damit befassen lassen hat. So, und das Ganze quasi in einer Nacht- und Nebelaktion, wo der Bundesvorstand versucht hat, Kündigungsgründe an den Haaren herbeizuführen, nämlich mit der Begründung, ich hätte internes der Organisation nach außen gegeben, an die Presse gegeben und sie hätten großen Verdacht, dass ich sozusagen der Spitzelmann bin, der unter anderem Informationen an Business Insider, Lebensmittelzeitung und dergleichen gegeben hat. Das ist mitnichten der Fall, das habe ich immer bestritten. Und die Arbeitsgerichte haben mir auch da recht gegeben, zunächst das Arbeitsgericht Berlin und dann das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. So, und was mich total überrascht hat, war das Ende August 2022, der Vorstand dann versucht hat, mich dreifach zu kündigen, binnen von 2 Tagen. Und eine der Kündigungen davon war eine Verdachtskündigung. Und eine der Kündigungen hat man aus Formfehlern dann zurückziehen müssen. Der Betriebsrat und ich haben mich dagegen gewehrt. Und bei Verdachtskündigungen ist ja das Problem, dass das ja normalerweise die Konzerne, die Unternehmen als Instrument hernehmen, die wir ja als schlechte Arbeitgeber bezeichnen. Ja. So, und wenn man das Ganze verfolgt auf der DGB-Rechtsschutzseite, wird auch nochmal historisch dargestellt, dass Verdachtskündigungen aus einer Zeit stammen, die wir als Gewerkschaften tief schwarz in Erinnerung haben, nämlich aus der Nazi-Zeit. So, und unsere eigene Organisation hat bereits 2010 gesagt, dass, also Verdi hat gefordert, dass Verdachtskündigungen verboten werden müssen. Und ausgerechnet der Bundesvorstand macht dann von so etwas Gebrauch. Also ich halte das für keinen guten Weg, weil es nicht um eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung geht, sondern es geht um eine politische Auseinandersetzung. Und ich meine mit Politik jetzt nicht irgendwie was Banales, sondern um die politische Ausrichtung der Organisation. Und daher vertrete ich eine andere Auffassung als der Bundesvorstand.
Jetzt ist es ja so, also wenn es tatsächlich Verdachtskündigungen, kenne ich auch aus meiner Zeit eigentlich nur als absolutes Teufelszeug. Also wenn das ein Arbeitgeber gemacht hat, dann hat man den mehr oder weniger ja auch durchaus mal öffentlich vorgeworfen, dass das ja völlig dieses Maß verloren hat, also weil das ja praktisch mehr oder weniger auf Indizien basiert und oftmals auch willkürlich irgendwie eingesetzt wird. Und diese Prozesse hat Verdi ja letztendlich auch alle verloren. Also das ist ja auch etwas, was ich beispielsweise, als ich das so wahrgenommen habe, die erste Instanz, das war ja praktisch ein glatter Homerun für dich. Das ist ja mehr oder weniger alles vom Tisch gewischt worden. Und trotzdem ist Verdi dann nochmal in die zweite Instanz gegangen, zum Landesarbeitsgericht, obwohl ja eigentlich sowohl die Öffentlichkeit hergestellt worden ist, als auch die Aussichten, die waren ja total mau und letztendlich hat Verdi ja auch diesen Prozess verloren. Warum hat man eigentlich das mit dieser Brachialgewalt versucht durchzuziehen? Da hätten doch eigentlich deren eigene Anwälte denen schon sagen müssen, dass das nichts bringt.
Naja, das muss natürlich der Frank Wernick und der ehemalige Bundesvorstand beantworten. Aber interessant und auffällig war, dass während des Verlaufs des Prozesses der Verdi-Bundesvorstand dann die Kanzlei auch noch gewechselt hat. Und das heißt, nachdem sie in der ersten Instanz unterlegen waren, haben sie dann sich einer anderen Kanzlei bedient, die überwiegend eigentlich Unternehmen berät. Auch das vielleicht mal so als Anmerkung, by the way. Ich glaube, dass der Bundesvorstand getrieben davon war, alles unternehmen zu müssen, dass ich auf dem Kongress nicht auftauche und dass ich irgendwann mal halt selber aufgebe. So, und jetzt kann der Bundesvorstand mir vieles wegnehmen. Also hat er ja auch versucht, meine Existenzgrundlage, er hat meinen Lohn gekürzt, er hat mich aus der Organisation gedrängt, er hat mich als Feind der Organisation dargestellt und so weiter. Aber was der Bundesvorstand nicht kann, ist meine politische Überzeugung. Also ich bin ein politisch überzeugter Gewerkschafter. Und das mache ich nicht vom Verhalten von einem Bundesvorstand abhängig. Das können Sie mir nicht wegnehmen. Und das andere ist, ich habe in Lateinamerika gelernt, wenn man Menschen alles nimmt, dann nimmt man ihnen auch die Angst. Das heißt, wovor soll ich denn Angst haben? Letztendlich habe ich ein Arbeitsverhältnis mit der Organisation. und werde auch alles dran setzen, dass das fortbesteht, aber es ist auch für mich nicht ein Weltuntergang halt.
Ja, ich verstehe. Ich meine, aber trotzdem muss man ja sagen, es ist ja schon eine relativ öffentliche Kreuzigung, die damit einhergegangen ist. Also wenn man dir praktisch in der Außenwirkung alle Tarifvollmachten entzieht und dich im Innenverhältnis dann von der Funktion absetzt, ohne eben die Tarifkommission einzubeziehen oder auch die entsprechenden Fachgruppen, dann macht das ja auch was mit einem. Also das ist ja etwas, was nicht nur sozusagen auf dich psychisch wirkt, sondern auch in der Wahrnehmung, in der ganzen Organisation. Also offensichtlich, so geht man ja eigentlich mit Leuten um, die goldene Löffel geklaut haben, also die irgendwas ganz Furchtbares getan haben. Die werden ja im Grunde genommen mehr oder weniger, werden denen die Schulterklappen abgerissen, die werden in die Ecke gestellt, als Verräter gebrandmarkt oder sonst wie irgendwas und mit Rauschmiss bedroht. Aber dein einziges Vergehen scheint ja zu sein, dass du gesagt hast, du möchtest Bundesvorstandsmitglied werden. Warum ist das eigentlich so ein Problem, wenn man das erklärt, dass man für den Vorstand kandidieren will?
Naja, es ist schon richtig, es war eine Art oder ist eine Art politische Hexenjagd, so würde ich das beschreiben, und so hat es auch auf mich gewirkt. Natürlich geht sowas an einem nicht spurlos vorbei. Ich bin ja auch Teil der Gesellschaft, des gewerkschaftlichen Umfelds. Mein Großteil meines Lebens habe ich im gewerkschaftlichen Umfeld verbracht. Also insoweit ist das für mich die politische Heimat, die man versucht hat, mir kaputt zu machen. Also ich glaube, dass der Bundesvorstand zum einen damit ein Signal setzen will, jeder, der den Bundesvorstand kritisiert oder wagt, es zu tun, kriegt Schwierigkeiten, so empfinde ich das. Und das andere ist, man möchte in diesem Bundesvorstand nur linientreue Leute haben. Weil wenn der Bundesvorstand bei dieser Fehlentwicklung der Organisation der letzten Jahre mit keiner kritischen Stimme dort vertreten ist, die sagt, stopp mal, es kann doch nicht sein, dass wir an Tarifhoheit verlieren, dass wir an Tarifmächtigkeit verlieren, dass wir an Mitglieder verlieren, dass wir an Glaubwürdigkeit verlieren und keiner unternimmt was dagegen. Und da wartet jemand zu sagen, da läuft was falsch. Und genau das will man sozusagen dann mundtot machen. Das andere ist ja, es gab im Zusammenhang mit dem Kongress in den letzten 2 Jahren mehrere Berichterstattungen über Vetternwirtschaft in der Organisation. Diese sind meines Erachtens nicht zu Genüge aufgeklärt worden. Man ist gegenüber der Basis die Information schuldig, was an diesen Vorwürfen, an dieser Berichterstattung in der Presse dran ist. Okay. Diese Frage müssen wir beantworten, weil wir sind eine Mitgliederorganisation. Und wenn die Mitglieder das Vertrauen in uns verlieren, dass man mit den Mitgliedsbeiträgen und mit der Organisation nicht so verfährt, wie die Satzung, wie die Strukturen von uns das vorsehen, dann ist das ein Problem. Und ich habe in der Öffentlichkeit gewagt zu sagen, dass diese Fälle aufgeklärt werden müssen. Und ich denke, da spreche ich für die Mehrheit unserer Mitglieder.
Okay. Da kommen wir jetzt ja mal so ein bisschen zu den Schwierigkeiten, die Verdi so insgesamt hat. Da scheint ja so ein bisschen auch der Hase im Pfeffer zu liegen. Wenngleich natürlich, ich sage ja, wir sind ja so ein allgemeiner Podcast. Es geht ja eigentlich nicht nur um Verdi, sondern um die Gewerkschaften insgesamt. Aber lass uns mal kurz bei Verdi bleiben. Verdi ist ja gestartet 2001 als größte Gewerkschaft der Welt. Es waren etwas mehr als 2,8 Millionen Mitglieder, wenn ich es richtig weiß, mit denen man da gestartet ist. Und mittlerweile hat sich das doch sehr, sehr deutlich reduziert. Permanente Mitgliederverluste, die dann dazu geführt haben, dass mittlerweile über 1 Million Menschen weniger bei Verdi Mitglied sind, also ausgetreten sind und nicht durch neue Mitglieder in dem Fall aufgefangen. Das ist natürlich wirklich, wirklich dramatisch. Also das ist ja mehr als ein Drittel der Mitglieder, was dann fehlt, fast die Hälfte, je nachdem, wie man das dann auch rechnet. Und das ist ja wirklich dramatisch. Und das ist ja nicht nur in Verdi so, sondern auch in einigen anderen Gewerkschaften. Aber lass uns mal kurz bei Verdi bleiben. Insgesamt muss man, glaube ich, sagen, ist das ein krisenhaftes Szenario, wenn so viele Menschen sich von der Gewerkschaft abkehren. Warum erreicht Verdi die Menschen in den Betrieben, die potenziellen Mitglieder, nicht mehr so, wie das früher mal gewesen ist?
Naja, also ich sag mal, das treibt mich ja auch um. Das ist ja, was mir große Sorgen macht. Mir geht es ja gar nicht um eine banale Kritik an den Bundesvorstand und so weiter. Der Bundesvorstand und Funktionen sind mir an der Stelle auch egal. Und ich glaube, wir müssen die Krise uns zunächst eingestehen und dann richtig analysieren. Tun wir das nicht und versuchen das zu verklären, also mit, was weiß ich, Corona, mit dem Verhalten der BDE, mit Konzernen, mit Pandemie, Babyboomer-Jahren. Das sind alles ich sag mal, Nebenfaktoren. Die eigentliche Ursache der Organisation und dem Problem der Organisation liegt in den eigenen Strukturen. Mhm. Aber schon zu Gründungszeiten, lieber Marco, hatten wir Probleme. Erinnern wir uns zurück, als die 5 Gründungsgewerkschaften sich zusammengetan haben, dann haben sie das ja nicht aus einer Situation der Stärke getan, sondern aus einer Situation der Schwäche. Alle 5 Gründungsorganisationen hatten Probleme mit den Mitgliedern, hatten Probleme mit der Mitgliederentwicklung, mit Einnahmen und strukturelle Probleme. Und die Hoffnung war ja, dass aus diesen 5 kranken Katzen, will ich mal sagen, durch die Verdi-Gründung ein gesunder Tiger entsteht.
Ja.
Und das hätte passieren können, wenn man an der Struktur was geändert hat. Aber was wir gemacht haben, ist aus 5 Organisationen einen Überbau zu schaffen, was sich auch noch Matrix nennt. Wir haben die Strukturen des öffentlichen Dienstes übernommen, was meines Erachtens mit einer Historie der Gewerkschaft wenig zu tun hat. Und haben quasi einen Überbau geschaffen, eine Organisation dreigliedrig, also Bund, Land, Bezirk. Dann haben wir 13 Fachbereiche geschaffen, dann haben wir Untergliederungen. Also wir haben weit über die Hälfte unserer Ressourcen für die interne Kommunikation und Abstimmungsprozesse genutzt. Mhm. So, und jedes Jahr wurde die Anzahl der Mitglieder weniger und sowohl unter Frank Bisierski als auch unter Wernicke hat man dann versucht, mit ein paar Projekten dagegen zu steuern. Aber diese Projekte hatten ein Kernproblem, nämlich sie waren getrieben von Kostensparmaßnahmen. Mhm. Also ja, normalerweise klar. Verlangen wir ja von Unternehmen, dass sie innovativ sind, dass sie antizyklisch investieren. Und wenn sozusagen ein Vorstand nicht der eigenen Aufgabe her wird, dann verlangen wir sogar öffentlich, dass die Unternehmensvorstände gehen müssen. Aber ausgerechnet unser Bundesvorstand, dem Frank Wernicke seit der Gründung anhört, da darf man keine Kritik üben. Und das finde ich halt falsch. Deswegen, glaube ich, ist die Krise zum einen, also zum größten Teil hausgemacht und die Lösung liegt auch in der Organisation. Wir werden nicht das Verhalten von Unternehmen verändern, aber wir können unsere Arbeitsweise verändern. Wir können unsere Strukturen verändern, weil die Beschäftigten uns in den Betrieben, die wir noch erreichen, immer weniger erreichen wir, die vertrauen uns nicht mehr, dass wir gemeinsam mit ihnen ihre wesentlichen Arbeitskonditionen verändern können. Und das ist ein Kernproblem. Das heißt, wenn wir wieder die Beschäftigten erreichen wollen, dann müssen wir meines Erachtens die gesamten Finanzströme weitestgehend wieder vor Ort in die Betriebe, in die Bezirke, in die Dienststellen stecken. Das heißt, wir brauchen vor Ort mehr Personal, die zu den Betriebsversammlungen gehen, die Betriebsratssitzungen besuchen, die Personalratssitzungen besuchen, die mit den Jugendvertretungen zusammenkommen, die Schwerbehindertensitzungen. Das alles haben wir ja in den letzten Jahren sukzessive abgespeckt. Und das ist ein fatales Ergebnis aus meiner Sicht. Ja, und das müssen wir verändern.
Ich kann mich daran ehrlich gesagt sehr gut erinnern. Ich war ja einer von denjenigen, die auch bei diesem ersten Verdi-Gründungsbundeskongress dabei gewesen sind sogar. Ich war, komme ja aus der Versicherungswirtschaft, da gab es seinerzeit DAG und HBV. Und ich war seinerzeit über die DAG in Verdi hineingekommen und kann mich also tatsächlich auch erinnern an Diskussionen, insbesondere was die Finanzlage beispielsweise von HBV angeht, dass das da wirklich fast schon, wie soll ich sagen, als alternativlos empfunden worden ist, die Ressourcen zu bündeln. Tatsächlich hat sich das aber doch anders dargestellt. Also nachdem Verdi gegründet worden ist, hat man erstmal festgestellt, dass man für die Anzahl der Mitglieder dann vielleicht doch zu viele Bundessekretäre hat. Und da hat dann echt ein richtig harter Personalabbau stattgefunden. Und den haben wir natürlich in den Gesamt- und Konzernbetriebsräten, den haben wir auch wahrgenommen. Teilweise auch, muss ich sagen, mit einem teilweise echt fürchterlichen Umgang mit den Beschäftigten. Und das ist natürlich etwas, was auch Ehrenamtliche bemerken, was auch nicht spurlos an so einer Organisation vorbeigeht. Also die Anzahl der Sekretäre auf Bundesebene, die hat sich deutlich reduziert. Ich meine, gestartet ist das damals mit, glaube ich, 6, wenn ich es richtig weiß. Und heute ist da im Grunde genommen noch die Fachgruppenleiterin und das war's. Und also im Wesentlichen und auch in den Bezirken ist das so, dass da kaum noch Leute sind, die aus der Branche kommen und da eben Betreuung wahrnehmen. Inzwischen müssen wir sogar wahrnehmen, dass da die Bereiche noch weiter zusammengelegt worden sind und man da immer weniger an Basisnähe hat. Du hast ja deine Kandidatur, die hast du aufrechterhalten für den Bundesvorstand und hast dann ja auch, ich habe mir das mal angeguckt, beim Bundeskongress noch eine Kandidaturrede gehalten, in denen du dann nochmal deutlich gemacht hast, dass das für dich gar keine persönlichen Geschichten sind, sondern dass du antrittst, um für eine Kurskorrektur von Verdi einzustehen. Ein bisschen was hast du dazu gesagt gerade eben schon, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich habe beispielsweise gesehen auf deiner Website, ich meine, es war sogar eine Formulierung, die du auch in deiner Rede verwendet hast, dass du die Organisation vom Kopf auf die Füße stellen möchtest. Wie ist mit deinen Verdi, mit deinen Sichtweisen da Verdi intern umgegangen worden? Im Grunde genommen ist das doch ein Dialog, an dem so eine Gewerkschaft erstmal intern Interesse haben muss, dass man sagt, okay, woran liegt es, dass wir vielleicht Mitglieder verlieren und was können wir dagegen tun? Denn ich sag mal, an mehr Mitglieder müsste ja Verdi, müssten alle Gewerkschaften ja ein Interesse haben.
Denkt man zunächst, aber ich sag mal, das Denken ist das eine und das Handeln ist das andere. Ich meine, während des Prozesses bis zum Bundeskongress durften alle andere Kandidaten sich Land auf Land ab vorstellen,
ja.
In Konferenzen, in Tagungen, in Gremiensitzungen. Ich durfte das ja nicht, mit der Ausnahme, dass ich im Bezirk München zu einer Vorstandssitzung eingeladen worden bin und dann zu einer Kandidatenvorstellung mit drei weiteren Kandidaten in Hessen. Ansonsten wurde mir das alles quasi nicht ermöglicht. Weil mein Ansinnen war und ist, dass ich genau das mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren möchte. Ich sage ja nicht, dass ich alles weiß. Das wäre fatal, sowas zu behaupten. Ich sage nur, es gibt Fehlentwicklungen und meine Kritik ist nicht sozusagen eine banale, sondern sie ist fundiert, weil wir müssen unsere Organisation neu denken. Nicht nur, weil die Arbeitswelt sich verändert hat, weil die Bedürfnisse sich verändert haben, weil die Belegschaften sich verändern, sondern wir müssen die Ausgangslage unserer Organisation nochmal zugrunde legen. Die Gewerkschaft ist doch kein Selbstzweck. Auch die Anzahl der Mitglieder ist ja kein Selbstzweck. Also wenn wir die höchste Konjunktur bei den Beschäftigtenzahlen haben, also wir haben rund 46 Millionen Beschäftigte in der Bundesrepublik Deutschland. Also wir hatten noch nie so viele Beschäftigte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zugleich haben wir den niedrigsten Organisationsgrad in den DGB-Gewerkschaften mit 5,6 Millionen. Dann passt das nicht zusammen. Normalerweise sind, ich sag mal, wenn der Arbeitsmarkt floriert, ist das für die Gewerkschaften immer eine gute Basis. Aber ausgerechnet dort verlieren wir massiv an Mitgliedern, weil wir vergessen haben oder uns zunehmend von Betrieb und Mitglied entfernt haben. Und ich glaube, in der IG Metall wurde diskutiert, was ich einen richtigen Ansatz finde erstmal. Wir müssen lernen, die Gewerkschaft aus Sicht des Betriebes neu zu denken. Und ich setze noch mal eins drauf, wir müssen die Gewerkschaft aus der Sicht des Betriebes und des Mitgliedes neu denken und den gesamten Überbau danach ausrichten. Mhm. Wir müssen die Bedürfnisse der Menschen, die wir organisieren wollen, ins Zentrum unseres Handelns rücken lassen. Wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir nicht nur sozusagen Vertrauen, sondern auch Mitglieder. Und wir müssen uns wieder mal konzentrieren auf unser Kernmarkt, nämlich das ist der Tarifvertrag. Also jeder zweite Beschäftigte ist in Deutschland nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis mit einem Tarifvertrag. In Verdi-Bereichen haben wir ganze Segmente, Branchen, die tariflos sind. Mhm. Das heißt, wenn wir keine Tarifverträge mehr abschließen, dann reicht es nicht, dass wir irgendeinen Service den Mitgliedern anbieten, sondern die Menschen organisieren sich in der Gewerkschaft, damit sie kollektiv in ihrem Betrieb und ihrer Branche etwas verändern können. Das heißt, auch das ist ein Problem an der Stelle. Und die Finanzen und die Budgetierung, die wir haben in der Organisation, ist ein weiteres Problem, weil wir müssen lernen, dass wir die Finanzen und das Budget der Organisation, also die Mitgliedseinnahmen, in den Bereichen einsetzen, wo der Großteil der Beschäftigten arbeitet. Und ich möchte nur ein Beispiel geben. Im Handel zum Beispiel arbeiten in Deutschland mittlerweile 5,4 Millionen Menschen. Das ist eine enorme Zahl.
Ja.
Aber wenn man die Budgetierungsrichtlinie sich anschaut und auch die Finanzströme dorthin, sehe ich hier großen Handlungsbedarf, weil wir nicht genügend Personal vor Ort einsetzen, dass wir diese Menschen dort organisieren. Das Gleiche kann ich auch für den Bereich Logistik sagen. Ein wachsender Bereich, Handelslogistik, aber auch sozusagen der gesamte Logistikbereich, Gesundheitsbereich, Pflege, der gesamte Bildungsbereich. Das sind so, ich sag mal, Segmente, wo man sich mal anschauen muss und sagen, wie können wir die Finanzströme wieder dort hinlenken. Und wir brauchen meines Erachtens, inklusive meiner Stelle, nicht in Berlin 560 Beschäftigte. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir die Beschäftigten in die Bundesverwaltung kündigen sollen. Um Gottes Willen, das sage ich gar nicht. Wir haben 3.800 Beschäftigte bundesweit und davon 560 in Berlin. Und ich glaube, wir brauchen diesen Überbau nicht. Wir brauchen auch im Großteil die Landesebenen gar nicht. Weil das führt dazu, dass wir durch diese Organisationsstruktur unsere wertvollsten ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen übers Jahr gerechnet haben, in zig Gremiensitzungen reinholen, wo sie dann am Ende im Betrieb fehlen. Und das müssen wir überdenken. Das sind Sachen, die wir verändern können. Ich glaube, dass unsere Ehrenamtlichen auch offen sind für solche Debatten. Man muss sie zulassen und nicht sozusagen Kritik als Verrat brandmarken oder als Nestbeschmutzung, sondern es ist eine konstruktive Kritik, die ich ausübe und die werde ich auch weiterhin ausüben.
Ja, was ich mir an dieser Diskussion so ein bisschen herleiten kann, ist, dass natürlich die Sache auch vom Geld her irgendwie kommt. Das heißt, wenn ich 1 Million weniger Mitglieder habe, dann habe ich auch 1 Million weniger Beitragszahler.